Du hörst Hamburg, was willst du wissen? Ein Podcast der Hamburg Open Online University. Menschen aus Hamburg sprechen über ihre Lebens- und Lernwege.
Das ist irgendwie so das Tolle, wenn man in einer Band spielt. Man hat so viel mit Menschen zu tun und ich höre gern zu tatsächlich. Ich glaube, auch deshalb mache ich meinen Reflektor-Podcast, weil ich wirklich Leuten gern auch zuhöre. Und ich finde, allgemein wird zu viel gesendet heutzutage und zu wenig empfangen.
Hamburg, das ist heute Jan Müller, Musiker, Autor und Podcaster. Und mein Name ist Nicola Wissinghage. Jan Müller ist Mitgründer und Bassist von Tokotronic, vor gut 30 Jahren bekannt geworden als eine der Bands der Hamburger Schule. Genau eine Woche und einen Tag, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, hat Tokotronic ein neues Album herausgebracht, das 14. mit dem schönen Titel Golden Years. Neben Tokotronic hat Jan Müller Anfang der 2000er Jahre noch die Elektropunk-Band Bierbeben mit ins Leben gerufen. Mit einem Kollegen dieser Band, Rasmus Engler nämlich, hat er vor 3 Jahren den Roman Vorglühen veröffentlicht und taucht damit tief in die Musik- und Clubszene der Mitte-90er in Hamburg ein. Für die Zeitschrift Musikexpress verfasst er regelmäßig Kolumnen. Und deshalb sind wir vor allem auf die Idee gekommen, ihn einzuladen. Jan ist Podcaster. Seit über 5 Jahren ist er Host von Reflektor, dem Musikpodcast. Ich will es hier gar nicht verheimlichen, ich glaube, man wird es auch gleich hören. Ich bin schon seit vielen Jahren Fan von Tokotronic und auch vom Podcast von Jan Müller. Es war spannend, jetzt mit ihm auch mal über andere Dinge sprechen zu können. Zum Beispiel nämlich darüber, wie er sich Neues aneignet und was seine persönlichen Erfahrungen mit Bildung und Wissen ausmachen, wo es da auch durchaus mal Wundepunkte gab. Was sich für mich durchzieht, bei Jan wie bei seiner Band, ist ein Unbehagen, sich bestimmten Strömungen anzuschließen oder auch vorgegebene Formate zu füllen. Das schließt dann die eigene Person gar nicht aus. Ich glaube, Jan ist auch gut drin, sich selbst immer mal wieder in seinen Festlegungen zu hinterfragen. Außer bei seinem Lieblingsjoghurt. Das und vieles andere könnt ihr jetzt gleich selbst hören. Ich wünsche viel Vergnügen dabei. Hallo Jan, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir freuen uns mega, dass du in dieser bewegten Zeit für uns Zeit hast.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein.
Mit bewegter Zeit meine ich jetzt gar nicht die politische Situation, die ist auch bewegt, aber wir haben einfach mal beschlossen, heute nicht darüber zu sprechen. Wir sind einen Tag vor der Wahl, das sei nochmal gesagt.
Ja.
Wir wissen nicht, wie sie ausgeht und wenn die Zuhörenden diesen Podcast hören, dann wissen wir das schon und deshalb ist es auch müßig, viel darüber zu sprechen. Und es gibt ja auch andere Themen, beziehungsweise wird das alles ineinander übergreifen. Und mit bewegt meinte ich tatsächlich, dass heute vor einer Woche und einem Tag eben, wie gesagt, euer Album rausgekommen ist. Und ich stelle mir einfach vor, dass das für euch auch bewegt ist. Ihr habt viele Interviews, aber auch ja, nachdem man sehr lange an so einem Album gearbeitet hat, dann ist es draußen und man hört plötzlich, was viele Menschen dazu sagen. Wie ist denn die Reaktion oder die Resonanz bisher?
Ja, ich gebe dir recht, das sind auf jeden Fall bewegte Zeiten und die Reaktionen sind zu sehr überwiegenden Teilen gut. Es ist natürlich auch immer die Frage, was nimmt man so wahr? Das ist ja bei Alben auch so, bevor es veröffentlicht ist, stellt man das seinen Freundinnen und Freunden vor und da sind die Reaktionen meist dann eher ins Positive sich neigend und aber auch dann, wir hatten jetzt viele Interviews tatsächlich zu dem Album und da hatten wir den Eindruck, dass das vielen gefällt. Wir haben jetzt ja schon einen Vergleich von vielen Platten und man merkt schon, welche vielleicht auch nicht ganz so die totalen Highlights in der Karriere waren. Das ist aber gut. Jetzt haben wir uns gerade einen total krassen Chartkampf geliefert. Wir sind ja eigentlich keine Band, die so dem Wettbewerbsgedanken so sehr verpflichtet ist. Aber wir hatten dann erfahren, bei uns ist immer so, wir sind eine Woche hoch in den Charts, in den Albumcharts. Mhm. Und dieses Mal sah es eigentlich ganz gut aus, dass wir auch wirklich hoch einsteigen. Dann haben wir erfahren, dass die Hamburgerin Shirin David ein Album veröffentlicht und dann haben wir uns den vielleicht möglichen ersten Platz direkt abgeschminkt. Wir hätten es aber fast geschafft von den Verkäufen, aber nicht ganz. Jetzt sind wir die silberne Nummer 2. Immerhin Glückwunsch an Shirin David.
Ja, mit Golden Years die silberne Nummer 2 zu sein, finde ich, hat auch was.
Passt.
Ist sehr schön. Außerdem ist das ja auch, ich weiß gar nicht, ist das noch so wirklich so relevant, so Chartplätze oder Ich habe immer gehört, dass es gar nicht mehr so die Währung ist, oder?
Es bedeutet jetzt für die Einkünfte nichts, aber es ist schon so eine Meldung, die man dann hat und deshalb. Und vielleicht dann doch auch so ein gewisser sportlicher Ehrgeiz, der geweckt wird, den wir sonst eben, wie gesagt, nicht so sehr haben.
Ja, ich habe dir ja vorher gesagt, dass ich Fan der Band bin und ich glaube, das muss ich als Disclaimer auch einmal loswerden. Und ich habe tatsächlich nach den ersten 2 Liedern, die ihr rausgebracht habt, gedacht, oh, weiß nicht, ob das mein Album wird dieses Mal.
Ja.
Und dann habe ich den Reflektor-Podcast gehört mit Thees Uhlmann und Kolja von der Antilopen-Gang. Und da habt ihr, das finde ich wirklich großartig, weil ihr habt, glaube ich, über 2 Stunden über das Album gesprochen, was da noch gar nicht veröffentlicht war. Das war im Januar.
Das stimmt.
Also ihr kanntet das, ihr war eure Band, also ihr drei.
Und Thees und Kolja kannten es auch schon.
Die kannten es natürlich auch, sonst hätten sie nicht drüber sprechen können. Aber ich habe mir das angeguckt und dachte, wie jetzt? 2 Stunden soll ich mir anhören? Wie 5 Männer über ein Album sprechen, das ich gar nicht kenne.
Klingt erstmal ein bisschen unattraktiv, ne?
Klingt jetzt erstmal seltsam, aber ich war natürlich neugierig und das war auch, glaube ich, tatsächlich sogar bevor ich wusste, dass wir im Podcast sprechen. Und dann habe ich angefangen und ich habe die 2 Stunden durchgehört und fand es wirklich ein ganz tolles Gespräch über Musik und über euer Album und war dann sehr, sehr neugierig und ich glaube, ich habe das Album auch anders gehört. Ich erzähle es auch deshalb so ausführlich, weil ich finde, dass man darüber auch viel über deinen Podcast erfährt, weil man könnte jetzt sagen, ja klar, Jan Müller und dann über sein eigenes Album zu sprechen, ist ja schon vielleicht auch irgendwie naheliegend, ein bisschen strange, das ist so ein bisschen
jede journalistische Distanz vermissend und umkehrend sogar.
Genau.
Aber das war so witzige Idee von Kolja und Thees und ich habe gesagt, gut, weil eigentlich bin ich ja der Host und befrag andere, aber wenn ihr, und sie sind manchmal in manchen Folgen meine Co-Hosts und da alles so umzudrehen und zu verdrehen, fand ich dann total witzig und ich war auch ganz froh, dass Arne und Dirk sich dann auch darauf eingelassen haben. Und dann haben wir es einfach gemacht.
Na, aber es ist ja auch deshalb, weil ich es eben vor der Veröffentlichung gemacht habe. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das hat es für mich auf jeden Fall zu was Besonderem gemacht, wo man das Gefühl hat, und das ist so für mich, so wie ich den Podcast, den ich tatsächlich auch von Anfang an gehört habe, immer erlebt habe, der ist so ein bisschen gegen Konventionen, also gegen jetzt Veröffentlichungslogiken. Man spricht über ein Album, wenn es alle hören können. Deine erste Folge war mit...
mit Marian Gold von Alphaville.
Genau.
Der hatte da auch gerade, glaube ich, keine Veröffentlichung. Und ich finde das eigentlich ganz schön, so das fernab des Promo-Trubels machen zu können, weil ich finde, dann wären das vielleicht im besten Fall irgendwie besonderere Gespräche. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, je nach Prominenz des Gastes ist das nicht immer möglich. Manche sagen dann eben auch nur zu, wenn sie eben gerade eine Veröffentlichung haben. Mhm. Das kann ich auch verstehen. Ich habe das dann auch manchmal bei Leuten, die eher unbekannt sind, wenn die mich drum bitten, können wir das nicht dann machen, wenn das Album kommt, sage ich dann auch ja. Warum nicht? So, weil sehe ich auch so als kollegial und hilfsbereit dann.
Und du hast ja auch Leute im Podcast, die gar nicht MusikerInnen sind, ne?
Also manchmal, ja.
Benjamin von Stuckrad-Barre war jetzt ein zweifolgiges Gespräch und auf jeden Fall sehr hörenswert auf jeden Fall, finde ich. Und
Dankeschön.
Ich höre nämlich sonst gar keine Musikpodcasts. Ja. Ich habe das auch schon vor vielen Jahren gesagt, das ist der einzige Musikpodcast, den ich höre, immer wieder. Und du bist damals ja eingestiegen mit dem Label 4000 Hertz, das es leider nicht mehr gibt.
Ja, und es gibt die Firma noch, aber sie machen hauptsächlich Auftragsproduktionen und sie sind auch, sie haben sich, quasi 2 Personen sind da ausgestiegen und die beiden Verbliebenen machen, obwohl auch eigene Podcasts, ich habe das so ein bisschen noch mitverfolgt, die hatten so einen KI-Podcast letztens gemacht.
Ja, also, stimmt, das habe ich auch gesehen, genau. Aber mich würde mal interessieren, wann ist dir denn die Idee gekommen? Weil es ist ja jetzt schon so, dass man sagt, gut, ich habe eine Band, das Buch hattest du dir ja noch nicht geschrieben. Aber hattest du irgendwie gesagt, so, jetzt mache ich meinen Podcast oder wie ist das so entstanden in dir?
Der Anlass war eigentlich, dass ich selber Fan von Podcasts wurde. Da muss ich mal ganz weit ausholen. Als Teenager, wirklich so mit 13, 14, habe ich mit Arne zusammen, war ich so ein bisschen in dieser Fanzine-Szene. Also wir waren Punk, Underground interessiert und haben uns vor allen Dingen für Fanzines interessiert. Das waren damals so kopierte meist DIN-A5-Hefte, die über so ein Netzwerk von Mailorder-Vertrieben, Kleinstvertrieben miteinander ausgetauscht wurden. Und da haben wir auch ganz früh ein Fanzine gemacht und dann waren wir so in dieser Tape-Sampler-Szene und das war so eine, bevor wir überhaupt angefangen haben, Musik zu machen, das war dann eher später, mit 17, 18 ungefähr. Und das fand ich toll, diese Selbstermächtigung, einfach was schreiben, zusammenkleben irgendwie mit Prittstift und dann über einen Kopierer jagen. Und ich fand, als die Podcasts dann, das war so diese zweite Podcast-Welle, so ab 2016, 17 vielleicht, als die kamen, hat mich das ungemein an meine Fanzine-Zeiten erinnert, weil man ganz niedrigschwellig was machen konnte. Und dazu kam, ich bin 2014 das erste Mal Vater geworden und da hat sich mein Leben sehr geändert, so mein Alltag vor allen Dingen. Und abends war ich immer sehr müde und das, was ich früher gern gemacht habe, ins Kino gehen oder Bücher lesen, sogar Filme gucken zu Hause, war mir irgendwie kaum möglich, weil mir mal so die Augen zufielen. Aber was immer noch ging, und da habe ich das ein bisschen für mich entdeckt, war das Hören von Podcasts. Und ich kam irgendwann auf die Idee, auch weil ich dachte, ich will nicht jetzt irgendwie mein ganzes Leben lang nur in einer Band gespielt haben, mal was anderes zu machen. Und da dachte ich, ah, das ist so eine kleine Sache, so eine kleine Idee, wo ich mal anfangen kann. Und das hat sich jetzt zu was entwickelt, was doch ganz schön viel Zeit in meinem Leben einnimmt.
Ja, du erscheinst wöchentlich inzwischen.
Genau, im Moment.
Wahnsinn, ja.
Einmal die Woche, jede Woche im Jahr. Und das ist doch, ja, ich bin viel damit befasst, aber ich finde es ganz toll, weil, was ja noch passiert, wenn man Kinder kriegt, man hört nicht mehr so viel Musik. Und dadurch höre ich jetzt wieder sehr viel Musik, sehr zielgerichtet. Dann immer meist eine bestimmte Künstlerin, einen bestimmten Künstler, aber eben mit dem Ganzen drumherum auch. Es ist dann ja nicht, ich höre dann ja nicht nur die Musik der Person, die ich interview, sondern auch das Umfeld, um das einzuordnen. Und das ist sehr schön, finde ich, so viel Musik zu hören, zwar beruflich, aber irgendwie auch nicht beruflich, weil ich habe manchmal so, habe so ein kleines Büro, wo ich das mache. Ich habe lang immer nur von zu Hause gearbeitet, aber jetzt habe ich eben ein Büro und sitze da manchmal und arbeite an meinem Podcast und denke dann, oh, jetzt muss ich aber was tun. Und dann fällt mir, ach nee, ich arbeite ja schon. Also, und das ist natürlich auch ein bisschen bedenklich, wenn so Interesse und Berufliches so ineinander übergeht und gar nicht mehr zu trennen ist, aber das begleitet mich, glaube ich, jetzt auch schon von sehr lange, auch mit der Band und so. Und
naja, und das ist ja auch sehr Schönes eigentlich. Also klar, es ist natürlich die Grenzen verwischen. Man investiert vielleicht immer mehr Zeit oder es wird auch auf eine Weise natürlich kommerzialisiert, das eigene Hobby. Aber so viel Zeit dann dafür investieren zu können, was man sehr gerne macht, ist natürlich der schöne Aspekt.
Dabei. Ja, ich habe auch so Hobby, glaube ich, wirklich nie gehabt oder habe das auch nie als Hobby betrachtet. Ja, es ist extremes Privileg, das tun zu können, was man gerne tut. Und
Hattest du ein Vorbild, als du so gesagt hast, so jetzt mache ich selber einen Podcast? Hast du dir viele andere nochmal angehört oder hast du gesagt, so wie der oder die das macht?
Nee,
oder so?
ganz dezidiert nicht tatsächlich. Es gab auch keinen Musikpodcast, wo ich dachte, das ist, so möchte ich das auch machen. Ich habe auch eher meist deutschsprachige Sachen gehört. Also in Amerika gibt es ja total viel, auch im Musikbereich, aber das war es nicht. Es gab ein Format und das war ein Interviewformat, das war eher politisch und das war eben von dem einen Mitinhaber von 4000 Hertz, von Nicolas Seemack, eine Sendung, die hieß Elementarfragen und das fand ich so toll, wie der mit den Leuten gesprochen hat und es gab nicht so eine bestimmte Länge, mal war es 90 Minuten, mal war es 180 Minuten und dann habe ich eigentlich geguckt, wer steht denn da dahinter und habe ich gemerkt, da steht diese Firma 4000 Hertz dahinter und habe auch gesehen, dass man sich dann bei denen mit Konzepten vorstellen kann und so kamen wir da zusammen und ja, ist ganz traurig, Nicolas Seemack ist leider verstorben, ganz unerwartet und aber das war so eine Orientierung, sein Podcast damals.
Ja, ich glaube, so bin ich dann auch auf deinen Podcast gekommen, weil ich das Label schon kannte und auch die Podcasts von 4000 Hertz gut kannte und auch das auch sehr geschätzt habe. Das ist für mich auch eine Form der Gesprächskultur dort etabliert ist, die schon anders war als jetzt nicht in anderen Podcasts. Es gibt ja viele tolle andere Podcasts, aber als man das so, gerade natürlich im Gegensatz zum Radio, ne? Das ist eben wenig Format getrieben, wenig Zeit getrieben und wirklich so das, ja, die Art, sich auf ein Gespräch auch wirklich einzulassen, zuzuhören.
Ja, für mich war das wirklich was Eigenes, was diese Firma ausgezeichnet hat. Also die waren schon ein bisschen kommend von den Öffentlich-Rechtlichen. Also zwei von denen haben vorher, glaube ich, beim Deutschlandfunk gearbeitet oder so. Aber es war doch ein ganz eigener Ton, den die hatten.
Und dann hast du ja schon deinen eigenen Ton auch gefunden. Also der Podcast hat sich nochmal ein bisschen verändert über die Jahre. Also ist, glaube ich, klar, würde ich sagen. Du hast irgendwie auch, ich habe das Gefühl, auch ausprobiert. Hast du da irgendwie auch gesagt, gut, ich habe jetzt Erfahrungen gemacht, eben beim Machen tatsächlich. Wie war das so als Erfahrung?
Zuerst war ich total nervös. Also mein erstes Interview war mit Marian Gold von Alphaville und seine Musik kenne ich, seit ich ein Kind war. Wie alt war ich da, als Forever Young, der große Hit von Alphaville, erschien? Vielleicht so 13, 14 oder so, ich weiß nicht genau. Und das war sehr aufregend. Ich war auch aufgeregt und ich bin auch immer noch aufgeregt, wenn ich ein Interview mache für meinen Podcast Reflektor. Aber eine gewisse Routine stellt sich dann ja schon ein und ich versuche aber immer auch neue Sachen auszuprobieren. Ich habe dann ja irgendwann die Formate mit meinem Co-Host Thees Kolja und Naida Baganichat ist jetzt auch dabei seit einiger Zeit entwickelt und dann mache ich so ein kleines Magazin einmal im Monat. Ich war ja so knappe 2 Jahre bei einer Firma namens Studio Bummens und nachdem das mit 4000 Hertz auseinanderging und da war ich schon mehr von Reichweiten getrieben als vorher und das aber eine Zeit, die ich sehr genossen habe, weil das ist einfach so eine Adresse für Podcasts und ich wollte das auf jeden Fall mal ausprobieren dort und da habe ich sehr viel gelernt, aber andererseits ist es, glaube ich, dann haben die dann doch andere Schwellenwerte von Hörern, um das vermarkten zu können, als so ein Spezialpodcast wie meiner mit so einem Special Interest, wie Musik liefern kann. Und jetzt bin ich wieder bei einer anderen Firma hier in Hamburg, bei Clouds Hill. Das ist eigentlich, für die ist das totales Neuland, das ist eigentlich ein Tonstudio und eine Plattenfirma und ich kenne den Inhaber von Clouds Hill, Johann Scherer, kenne ich schon über 20 Jahre und ich war dort, als gerade klar war, dass ich das mit Studio Bummens nicht fortsetzen wird und habe dort Wolf Biermann interviewt, weil die den unter Vertrag genommen haben, seinen Katalog übernommen haben und da habe ich Johann gefragt, ob ihn das interessieren würde und die wollten was in Richtung Podcast probieren und jetzt bin ich da und das ist wieder ganz anders und ich habe inhaltlich wieder ein paar mehr Freiheiten, was ich schön finde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du bist wieder in Hamburg, ne? Also wir sind ja hier so ein Hamburg-Podcast. Hamburg, was willst du wissen? Wir hatten natürlich kein Problem. Du bist ja gebürtig auch Hamburger und hast eben diesen Podcast, produzierst du jetzt in Hamburg. Du hast gesagt, du bist eh öfter in Hamburg. Du kennst Hamburg gut und du hast die Hamburger Schule, warst Teil der Hamburger Schule. Also da gibt's ja schon genug. Aber auf eurem neuen Album singt ihr auch Bye Bye Berlin. Heißt das, du bist eigentlich schon so wieder halb zurück in Hamburg?
Nein, das nicht. Nee, also es ist schon so, ich nehme die meisten Folgen für Reflektor in Berlin auf, weil es einfach so ist, die ganzen Bands, Musikerinnen, Musiker sind überwiegend in Berlin tatsächlich. Ist am leichtesten, dort einen Termin zu bekommen für ein Gespräch. Aber manche Folgen nehme ich eben auch hier in Hamburg auf. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt in Hamburg gar nichts mehr stattfindet. Und genau, jetzt habe ich auch gestern hier gerade 2 Folgen aufgenommen. Und finde es sehr schön, wieder so ein bisschen Anbindung an Hamburg zu haben. Ja, und Bye Bye Berlin, ja schon, aber ich bin immer sehr wehmütig, wenn ich in Hamburg bin. Ich war tatsächlich gerade, hatte ich mich mit einem Freund getroffen, habe gesagt, lass doch mal kurz hier in die Alster gehen. Und da habe ich schon ein Gefühl von Vermissen, was sich einstellt, aber ich bin irgendwie andererseits ganz gut und zufrieden in Berlin auch.
Das ist ja auch gut. Und ich finde auch eigentlich immer diese Städtevergleiche so ein bisschen, Ja Gott, ne? Also jede Stadt hat das und eigentlich kommt es ja auch so ein bisschen drauf an, mit welchen Menschen man da zu tun hat und wie man sich verbunden fühlt.
Ja, du hast mir erzählt, du hast ja auch Kinder und so, meine Kinder sind noch klein und das ist natürlich schon so, ich habe auch nicht so viel Flexibilität, Die sind ja schulpflichtig und aber ich habe schon so Fantasien manchmal, wie wäre es denn in Hamburg? Aber es gibt auch andere Städte, die ich toll finde. Ja. Düsseldorf, München, Frankfurt.
Düsseldorf, also, München, Frankfurt in der Reihenfolge?
Ja, in der Reihenfolge.
Und nicht Köln?
Köln nicht, nee. Ist mir zu viel kaputt gegangen.
Okay.
Das ist zu wenig. Nein, nichts gegen Köln. Aber ich mochte Düsseldorf immer lieber.
Ah,
auch,
ja,
so, auch so von der Musikszene ganz toll, weil da so viele tolle Sachen herkommen. Und da gibt es dieses japanische Viertel da, das interessiert mich.
Wir kommen nochmal auf deine ersten früheren Hamburger Jahre zurück, weil das führt uns mal wieder zu dem Thema. Wir wollen ja auch so ein bisschen gucken, wie so dein Lebensbildungsweg war. Bildung hört sich mal so hochgestochen an, aber wie du eigentlich so zu dem gekommen ist, was du heute machst. Und ihr habt ja, also es gibt ja die großartige Podcast-Reihe von der ARD, This Band is Tokotronic. Und nicht nur da, also ich habe es schon ein paar Mal gehört, wie ihr euch in der Uni Hamburg habt ihr drei aus der Band ja Jura
Nur zwei von uns. Nur Dirk, der Sänger unserer Band und ich. Arne Zank, unser Schlagzeuger hingegen, hat Illustration an der Fachhochschule in der Amgardstraße studiert.
Also auf jeden Fall habt dann Dirk und du, ihr habt euch erkannt, weil ihr beide, weil einer oder beide eine Plastiktüte hatten.
Ja, das stimmt.
Und ihr habt in Hamburg Jura studiert. Ich habe in der Zeit, glaube ich, auch ungefähr studiert, Germanistik. Und ich erinnere mich schon noch, dass so die Juristinnen und BWL-Menschen mit den Koffern da über den Campus, und das passte jetzt so gar nicht in mein Bild. Dann wart ihr da Exotinnen oder wart ihr, genau, ihr habt was Besonderes da studiert, ne?
Wir haben Jura 2 studiert. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Das gab es sowieso nur noch. Das gab es sowieso nur in den sozialdemokratischen Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Mhm. Das war so eine Art Jura mit eigentlich so soziologischen Anteilen noch und so eine Art linkes Jura.
Also wurde reformierter mal gesagt, Jurian.
So ein bisschen. Also als wir da angefangen haben, war die ganze Studienordnung schon angeglichen, aber es zeichnete sich dadurch aus, dass die Professoren meist irgendwie so 68er Professoren waren, ganz, ganz lustig, und die Studierenden waren eben auch so ein bisschen zäckiger, und deshalb waren für unsere Plastiktüten waren eher so eine Provokation für dieses alternative Milieu, in dem wir da waren.
Okay.
Und weil das, glaube ich, ist auch in unserer Band so ein bisschen impliziert, dass wir so dieses Dagegensein und nicht so, also man war dann ja eigentlich schon im anderen, im Alternativen, nicht in dem angepassten Jura, aber das war uns beiden, glaube ich, auch ganz instinktiv auch nicht recht.
Ja,
und deshalb diese Plastiktüten und nicht irgendwie eine Jute-Tasche oder Rucksack oder was man da sonst gehabt hätte.
Ja, das habe ich, ich kannte den Studiengang, ich glaube, ich habe da auch das irgendwie mitbekommen, aber habe ja was ganz anderes studiert.
Der Fachbereich war, damals gab es noch diese Baracken neben dem Hauptgebäude, da wo jetzt die Flügelbauten sind, die da irgendwann von diesem Stifter-Ehepaar gestiftet wurden. Und wir waren eben in diesen, Greves, genau, wir waren eben in diesen angegammelten Baracken, da war Jura 2.
Aber es war ja jetzt nicht so eine lange Liebe mit euch und der Universität, oder? Wie lange habt ihr studiert?
Es lässt sich schlecht sagen, weil irgendwann Es schlich sich aus, genau. Irgendwann schlich sich aus, und das war auch ein sehr befreiender Moment, dann zu sagen, nee, jetzt mache ich nur noch Musik. Ich muss dazu auch sagen, weil als ihr mich hier anfragtet für Bildung und so, das ist so ein bisschen so ein Wunderpunkt, weil ich eben keine, ich habe zwar Abitur, aber keine abgeschlossene Hochschulausbildung oder auch nicht sonst eine Ausbildung. Und das hängt auch damit zusammen, ich war extrem orientierungslos nach dem Abitur. Es war, glaube ich, auch so gerade noch die Zeit, wo ganz allgemein auch so Karriere nicht so, also mir hat nie jemand irgendwie gesagt, das wäre aber sinnvoll, sich mal darüber Gedanken zu machen. Es ging immer eher so, ja, was ist denn dein Interesse? Und mein Interesse war immer im musikalischen, kulturellen Bereich, aber ich hatte mir nie Gedanken gemacht, wie kann ich das denn jetzt beruflich verwerten? Mhm. Und so war ich dann nach der Schule, konnte ich das noch ein bisschen ausdehnen durch den Zivildienst, was schöne Zeit war. Ich habe da irgendwie mobile soziale Hilfsdienste für alte Menschen gemacht in St. Pauli und tolle Menschen dort kennengelernt. Aber für mich war auch klar, so, das soll jetzt nicht so irgendwie meine berufliche Tätigkeit für den Rest meines Lebens sein. Und dann habe ich so aus einer wirklich totalen, also eine totale Notlösung des Jura 2 gemacht, weil mich immer auch Politik interessiert hat und das da eine Rolle gespielt hat. Aber ich habe mir damals vieles nicht zugetraut als junger Mensch. Ich dachte, habe dann auch mal in so eine Politologie-Vorlesung reingeschaut und da waren alle so super checkige Leute, wo ich dachte, so, ich habe mir das einfach nicht zugetraut, da irgendwie mitmischen zu können und auch immer im Hintergrund so, was soll ich denn damit mal anfangen? Und deshalb habe ich so ganz pragmatisch, dann dachte ich, ja, Jura, aber auch nicht so ganz richtig Jura, das könntest du doch sein, aber so eine richtige Erfüllung habe ich darin dann doch auch nicht gesehen.
Ja, dann ist ja auch konsequent. Aber ich glaube, diese Orientierungslosigkeit, also ich habe ja jetzt auch einen Sohn, der genau in der Phase ist und höre das von ganz, ganz vielen, dass das jetzt gerade auch so eine Grundhaltung ist. Und ich weiß nicht, ob es damals auch schon so verbreitet war, aber dass es einfach ein total schwieriger Schritt ist zwischen diesen Schule, wo alles vorgegeben ist, wo man gar nichts entscheiden kann. Und dann plötzlich kommt dem, heißt es, ja, jetzt mach doch mal was. Und es war eben für mich auch nicht damals so richtig klar. Also das ist ja auch immer die Frage, kennt man jetzt jemanden, der schon studiert hat in der Familie? War das bei dir so? Hattest du jemanden?
Meine Eltern sind gekommen aus kleinen Verhältnissen, ja. Beide sind beide aus Berlin und die konnten, da war damals ein Studium aus finanziellen Gründen nicht, die sind beide in 30, leben beide nicht mehr, Mitte 30er geboren gewesen und dann war das so die Zeit nach dem Krieg und die, meine Großmutter väterlicherseits war Witwe und eben mütterlicherseits, sie hatten eben auch kein Geld und es war keine Option, ein Studium und mein Vater hat sich dann so, ja, wie das damals so war, in den 50er, 60er Jahren so hochgearbeitet im geschäftlichen Bereich, hatte aber eigentlich auch immer so eine künstlerische Neigung, die er aber nicht, die er nicht beruflich ausleben konnte. So.
Naja, ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Also das ist zumindest jüngere Menschen, wo jemand schon mal diesen ganzen akademischen Zirkus mitgemacht hat, gut beraten kann. Das ist jetzt auch immer ein ganz großes Thema. Aber hast du das denn mal irgendwann bereut, so richtig, dass du gedacht hast, ach, hätte ich es vielleicht damals doch mal zu Ende gebracht, dann hätte ich jetzt was. Oder vielleicht überhaupt auch, man kann ja auch wechseln, so ein Studium. Ist das nochmal so ein Gedanke gewesen bei dir?
Ich habe das bereut, so vor 15 Jahren in etwa, als ich meine jetzige Frau kennenlernte. Das ist schon länger her, aber so in dem Zeitpunkt, so 17, 15 Jahre. Und die aus einem sehr akademischen Milieu kommt und auch ihr ganzer Freundeskreis. Und da gab es so ein paar, so ein, zwei, drei Jahre, wo ich wirklich richtig so fast was wie Minderwertigkeitskomplexe entwickelt habe, bis ich dann irgendwie merkte, ach nee, ich mache ja selber auch was. Und die finden das ja auch alle ganz toll und das konnte ich dann Gott sei Dank auch überwinden, aber das gab's schon tatsächlich.
Und das, naja gut, heute ist es ja so, dass man eigentlich zu jeder Zeit, also zu jeder Lebenszeit nochmal wieder einsteigen kann, wenn man möchte. Oder auch im Seniorenstudium, nicht, dass das jetzt schon ein Thema wäre, aber könntest du dir das rein theoretisch vorstellen oder hättest du da überhaupt Lust zu? Das ist ja die Frage, ne? So ein Studium an sich einfach nochmal zu sagen, ich suche mir jetzt was raus, was mich wirklich interessiert, was jetzt gar nichts mit beruflichen Chancen zu tun hat, weil das ist ja durch oder so, da hast du ja deinen Weg gefunden. Und studieren um des Studierenwillens, gäbe es da irgendwas?
Ich denke so ein bisschen, eigentlich mache ich das die ganze Zeit, so in meinem eigenen privaten Ding. Aber andererseits ist es natürlich so, das ist, glaube ich, schon ganz sinnvoll, wenn einen da jemand so ein bisschen bei der Hand nimmt, und man das denn eben nicht nur alles so den eigenen Neigungen nachmacht, sondern vielleicht sich auch mal durch was durchgeht, was wo man einfach durchgehen muss. Aber bei mir ist es so, dass ich eigentlich denke, nee, brauche ich nicht unbedingt. Mal sehen, wenn die Kinder älter sind, vielleicht ändert sich das dann nochmal. Aber auch deshalb fand ich jetzt diese Anfrage so interessant, weil es ja hier, so ganz habe ich noch nicht gescheckt, du wirst mir das erklären, was ja hier an dieser Einrichtung so ganz niedrigschwellige Angebote auch gibt.
Ja, genau. Das ist eine gute Überleitung, mal zu unseren Lernangeboten zu kommen. Wie das hier im Podcast so üblich ist, hast auch du dir vorher aus dem großen Angebot der Hamburg Open Online University 3 ausgesucht. Und unsere Idee ist ja auch, dass wir sagen, durch die Auswahl verraten unsere Gäste und Gästinnen dann auch etwas über sich selber, was sie vielleicht gerne nochmal lernen möchten. Sagt ja auch was über dich als Menschen aus. Und das Angebot der HU ist eben aus fast allen Hamburger Hochschulen gibt es Inhalte, wo sich diejenigen Professorinnen oder auch Projekte zusammengeschlossen haben und dann gesagt haben, wie können wir das als digitales, frei verfügbares Angebot so zusammenstellen, dass sich das auch jemand angucken kann, der sich für das Thema einfach interessiert und der dann oder die dann im eigenen Tempo etwas lernen kann. Und das ist entsprechend sehr breit gefächert, also sowohl vom Themenspektrum her, es gibt Gesundheit, Kultur, sehr viel auch Digitales, als auch vom Anspruch her. Also es gibt auch Angebote für Kinder, ganz wenig, aber zum Beispiel Kinder und Medien. Und es gibt Angebote, die sich tatsächlich auch schon an Studierende richten. Grundsätzlich ist aber die Ausrichtung und die Idee dieser ganzen HU ist, dass es für die Bürgerinnen und Bürger von Hamburg und auch natürlich bundesweit, weil das ist ja online alles verfügbar.
Das wäre meine Frage gewesen. Ich kann das auch, wo ich in Berlin lebe, von Berlin aus.
Genau, das ist ja steht eben online und es ist eben wirklich dieser Gedanke, dass es überhaupt nicht eingeschränkt ist. Also man kann sich einloggen, wenn man sich da bestimmt sein Lernsammelsurium zusammenstellen möchte, aber man muss es nicht. Man muss also noch nicht mal Daten hinterlassen, außer die, die man vielleicht beim Surfen hinterlässt, aber man muss sich nicht einloggen oder es gibt keinen Abschluss, sondern es ist wirklich frei verfügbar zum Selbststudium, zum Inspirieren, um mal reinzugucken. Und die Idee ist tatsächlich auch das, was in der Hochschule passiert, was ja sonst immer inzwischen viel mehr sich öffnet, eben auch der Gesellschaft hin, raus aus diesem abgeschlossenen Elfenbeinturm, wie man es ja auch gerne nennt, so aufzubereiten, dass es auch für Menschen, die eben nicht studiert haben, interessant sein kann und die davon profitieren können. Und das hat eine, wie ich finde, chaotische Vielfalt, die wirklich, also die man kann dann nicht sagen, jetzt möchte ich Spanisch lernen und dann gehe ich zur HU und dann lerne ich das. Dafür gibt's ja auch andere Angebote. Sondern man kommt tatsächlich auch auf Themen, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe mich da durchgeguckt und mit drei Sachen, die ich alle drei wirklich sehr interessant finde, rausgesucht. Und da wäre aber auch noch viel mehr möglich gewesen. Und das ist sehr interessant, aber das ich habe mich da noch gar nicht so weit rein vertieft. Also es ist nicht so, dass es mit irgendeiner Art von Prüfung verbunden ist.
Nein,
oder?
Das ist das Schöne. Die Hochschule ohne Prüfung, ohne Zertifikate. Und das führt vielleicht sogar direkt zu unserem ersten Thema, was dort angeboten wird, was du dir rausgesucht hast. Das ist nämlich ein Angebot, was genau das zum Thema hat. Also es geht nicht darum, einen Abschluss zu, wer sagt, ich möchte jetzt auch nochmal einen universitären Abschluss haben, der ist bei der HU komplett falsch. Sondern
ich brauche den ja nicht.
Genau.
Ja,
für solche Menschen, die sagen, ich habe einfach Lust drauf oder ich möchte mich mal mit Themen beschäftigen, mit denen, die mir in meinem Leben sonst vielleicht nicht so begegnen. Oder aber Themen, die mir in meinem Leben begegnen und wo ich vielleicht nochmal einen anderen Zugang suchen möchte, also was sich da an Menschen. Und es ist eben, das macht ja auch die HWHU hier sehr viel, dass es dann auch in Formen aufbereitet ist, dass man es wirklich auch gut sich aneignen kann. Also es gibt viele Videos oder Tests oder Quizzes, also es ist nicht so das, was man jetzt aus dem Studium kennt, elendig lange Lektüren, Texte, die kompliziert sind, sondern es ist so aufbereitet, dass man sich das eben auch angucken kann. Genau, und da das wirklich in dem Sinne nur dem Zweck des reinen Studiums erfolgt, hat es auch in dem Sinne keine Folgen. Und damit kommen wir zum ersten Lernangebot, was du dir ausgewählt hast. Und das stellen wir wie immer erstmal einmal kurz vor.
Schule der Folgenlosigkeit. Wie sieht ein Leben aus, das möglichst wenige Folgen für unseren Planeten hat, für die Tiere, die Pflanzen, die Menschen? Was wäre, wenn wir uns davon verabschiedeten, immer etwas bewirken zu wollen und erfolgreich zu sein? Die Schule der Folgenlosigkeit lädt mit einer App ein, spielerisch in das Konzept der Folgenlosigkeit einzutauchen. Wer das Programm mitmacht, wird mit der Frage konfrontiert, für wie wirksam halten Sie sich? Die Schule der Folgenlosigkeit ist eine Art Anleitung, die eigene Wichtigkeit in Frage zu stellen und Selbstüberschätzung zu erkennen. Das Programm, das man in der App in verschiedenen Stationen mit Selbsttests durchlaufen kann, motiviert auch zu Erfahrungen im öffentlichen Raum. Videos unter anderem mit Hartmut Rosa und Benedikte Savoy geben weitere Denkanstöße. Das Lernangebot Schule der Folgenlosigkeit ist an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg unter Leitung von Professor Friedrich Borries entstanden.
Ja, Jan, das finde ich sehr schön, dass du dir das ausgesucht hast. Ich habe nämlich tatsächlich vor längerer Zeit schon mal ein Interview mit Friedrich von Borries über sein Projekt gemacht und habe das dann deshalb auch ausprobiert. Ich habe zu jedem Lernangebot, was du dir ausgesucht hast, einen Tokotronic-Text gefunden oder ein Zitat.
Das ist ja sehr schön.
Das zeigt ja, dass euer Werk inzwischen so groß ist, hat auch, glaube ich, mal jemand gesagt, in jeder Lebenssituation, man kann Ostereier suchen, hieß es jetzt in der Kritik über euer neues Album. Genau das habe ich gemacht. Ich habe Ostereier gesucht. Und zu dem Lernangebot Schule der Folgenlosigkeit habe ich gefunden, ja, ich habe heute nichts gemacht. Ja, meine Arbeit ist vollbracht. Ich atme nur.
Oh ja, aus dem Lied Luft, ne?
Genau, ja. Von dem Album Kapitulation.
Ja, ja.
Genau. Aber jetzt, Jan, wenn man sieht, was du alles so machst, jede Woche einen Podcast rausbringen, eine Band, eine Familie. Ich stelle mir jetzt vor, wie du abends da sitzt und sagst, ja, ich habe heute nichts gemacht, ja, ich habe nichts vollbracht, ich atme nur. Kommt das in deinem Leben überhaupt vor?
Nee, es kommt wenig vor und genau deshalb hat mich das so wahnsinnig interessiert, weil das natürlich auch so ganz was ganz Utopisches hat, finde ich, weil ja. Wir ticken ja immer so, gerade wir Künstlerinnen und Künstler, dass hier ist das Werk, das wir schaffen und das ist die Sache und ganz schön die Verbindung mit Kindern und Familie, was du jetzt noch gebracht hast auf der privaten Seite, da ist das natürlich auch so. Man setzt einen Menschen in die Welt, das ist ja nun wirklich eine Folge mit viel Verantwortung und so und deshalb hat mich das wahnsinnig angesprochen, dieses Schule der Folgenlosigkeit, weil das aus der eigenen täglichen Routine, aus dem Denken so rausgeht und weil ich finde, das hat ja manchmal, ich freue mich total, du hattest mir ja zu Beginn gefragt, wie kommt das Album an und wenn die Leute dann sagen, das ist ja sowas Schönes und wenn man auf der Bühne steht und einem applaudiert wird, das ist natürlich auch ganz toll, aber natürlich hat das auch so ein bisschen was Aufdringliches, so Werke in die Welt zu setzen und ich glaube, diesen Kurs kann man sagen, oder dieses Angebot, das werde ich mir auf jeden Fall wirklich mal anschauen und zu Gemüte führen, weil das, ich glaube, das ist deshalb schon total super, weil es einen aus der eigenen Routine so rausbringt und dann vielleicht auch was Nachhaltiges bewirken kann, so stelle ich mir vor, dass man dann, wenn man wieder in der Routine drin ist, dann denkt, ah ja, es gibt ja auch noch den Gedanken, dass das alles gar nicht sein muss.
Ja, ich glaube auch. Es ist so dieses Innehalten und was wirklich sehr schön ist an der App, über die man das eben gut nachvollziehen kann. Friedrich von Borries hatte auch Texte und auch noch weitere Projekte mit diesem Konzept der Folgenlosigkeit gemacht. Aber die App ist so schön, weil sie auch so humorvoll ist. Also das wird auch immer wieder mit einem ironischen Unterton so präsentiert und auch sehr lustig. Also diese Aktionen im öffentlichen Raum.
Das klang sehr gut, ja.
Eierlaufen im öffentlichen Raum habe ich damals auch ausprobiert, weil, ich glaube, es ist tatsächlich dieser Gegensatz ja zu dem, was du auch sagst. Es wird ja eigentlich immer von uns erwartet, dass wir folgenhaft sind. Und gerade jetzt von dir als Künstler, als Musiker, natürlich soll das Album Folgen haben, weil sonst würdet ihr es ja auch nicht veröffentlichen. Und dann einfach zu sagen, ich erlaube mir jetzt folgenlos zu sein, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, das war auch diese Hybris vielleicht vom Menschen immer zu sagen, wir müssen hier etwas produzieren, etwas machen, etwas verändern, sich damit in den Mittelpunkt zu stellen und vielleicht auch mal auszuhalten, dass wir gar nicht so wichtig sind.
Ja, das ist das grundsätzliche Ding dabei. Ich habe letztens, siehst du, den Namen habe ich vergessen, ein Feature gehört über einen Schriftsteller, der so in den Zeiten der Kaiserreichs, Weimarer Republik wahnsinnig erfolgreich war, eigentlich genauso erfolgreich wie seinerzeit Thomas Mann und so. Und man kennt den Namen nicht mehr. Und klar, jetzt kennt man noch Namen wie Thomas Mann und Heinrich Mann, aber wer weiß, wie lange noch. Das ist ja auch alles, es gibt ja diese Halbwertszeiten und diese Folgen sind ja auch nur so, dass man wirklich was bewegt hat, ist ja auch eigentlich nur eine Illusion, dauerhaft, wenn man mal das Ganze betrachtet. Und das finde ich so einen spannenden Gedanken mal, den man mal zulassen sollte, vielleicht ist das alles gar nicht so wichtig.
Das ist das eine, und das andere ist ja auch, dass es eben auch gar nicht so gut ist, dass wir so viele Folgen haben. Also das kommt eben ja auch aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs,
ja, das, ne? Sowieso,
dass wir als klar. Menschen eben Folgen für unsere Natur und Umwelt produzieren, wo es eben sehr gut und wichtig wäre, das auch nochmal in Frage zu stellen. Aber zu dem Thema auch jetzt gerade ihr als Musiker, ihr habt euch ja auch, so wie ich das verstanden habe, als Band immer dagegen verwehrt, also jetzt zum Beispiel eine politische Band zu sein und zu sagen, wir müssen jetzt Lieder singen und dadurch bestimmte Veränderungen erzeugen, oder?
Ich glaube, wir betrachten uns schon alle als politische Menschen. Ich, also nicht als unpolitisch, aber ich, wir sind keine aktivistische ja. Band. Ich glaube, so Aktivismus ist so, ich finde das so interessant, dass sich Leute jetzt immer so als Aktivisten bezeichnen. Ich weiß auch, wo dieser Impuls herkommt. Man, gerade in den heutigen Tagen, man empfindet Sachen als ungerecht und will dagegen was tun, aber das ist ein Gedanke, der sehr, ich weiß nicht, wie viel der in der Kunst zu suchen hat, weil das ist halt, das kann der Kunst auch die Luft abwürgen, dieser ganze Aktivismus. Und ist natürlich, unsere Kunst ist wahrscheinlich auch nicht frei davon. Das hat schon Grund, wenn wir dann ein Stück rausbringen, gerade in diesen Tagen, wie denn sie wissen, was sie tun. Und aber im Grunde geht es bei der Kunst, oder darf es bei der Kunst auch um was anderes gehen als um Aktivismus.
Ja, es würde ihr ja auch die Offenheit nehmen. Das ist ja eigentlich das Schöne, dass so ein Lied, ein Buch, ein Kunstwerk in die Welt kommt und eigentlich dann ja, das ist, finde ich, immer mein Verständnis davon, dann erst entsteht, wenn es sich jemand anguckt. Und wenn derjenige, der es gemacht hat, schon ganz klar die Richtung vorgibt, ist das auch eine Möglichkeit. Aber das ist dann eben tatsächlich Aktivismus und ist dann für mich nicht mehr in dem Sinne Kunst.
Ja, sehr, sehr starr, so ja. Sehr einladend. Das finde ich sehr schön, ja. Dass du sagst, dass derjenige, die Person, die das betrachtet oder sich damit auseinandersetzt, da auch eine Rolle spielt.
Ja, ja.
So ging mir das auch immer. Weiß ich noch, das war ganz toll bei meinen Eltern. Wir sind, als ich wirklich ein kleines Kind war und mein Bruder, wir waren viel in Kunstausstellungen. Also ich weiß gar nicht, ob es so viel war, aber ich erinnere mich da ganz nachhaltig dran. Hier in der Kunsthalle in Hamburg. Vor allen Dingen die moderne Kunst, so abstrakte Sachen, was das eben damals war. Boys und auch so ältere Sachen, so Kubismus, Suprematismus, konnte ich damals natürlich alles gar nicht benennen, aber ich habe diese Bilder wahnsinnig fasziniert und ich war ein kleines Kind, ich kannte ja diese Hintergründe nicht, was, aber trotzdem kann Kunst dann wirken und das finde ich so schön und ich finde, man sollte die Kunst achten, aber mit so einer gewissen Ehrfurchtlosigkeit ihr auch zu begegnen, ist manchmal auch hilfreich.
Genau, und das ist, glaube ich, auch, ich meine, Friedrich von Borries kommt ja auch immer aus der Kunstszene. Ja. Ich glaube, dass es schon auch der, auch ein Gedanke dabei ist. Und als ich mit ihm gesprochen habe, fand ich auch sehr schön, dass ich ihm so ein bisschen von meinen Erfahrungen während der App erzählt habe und gesagt habe, so und so habe ich das verstanden. Und dann, man ist ja immer dann, ist das richtig, ne? Also ist ja auch wahrscheinlich bei euch ganz oft eine Frage, ich habe das Lied so und so verstanden, habt ihr das gemeint? Und wo man dann sagt, ja, aber das ist doch gar nicht die Frage. Also es ist nicht die Frage, wie wir das gemeint haben, sondern ist ja viel interessanter, wie es bei dir angekommen ist. Und
ja, man wird sehr oft, ich kann das auch verstehen, diesen Impuls. Ich neige auch dazu, wenn ich andere Musikerinnen oder Musiker in meinen Podcast interviewe, man wird oft danach gefragt, wie ist denn das gemeint? Und das ist aber eigentlich die vollkommen falsche Frage.
Ja, aber klar, man möchte das gerne, ne? Also das, wir wollen das ja irgendwie immer gerne verstehen.
Ja, aber es kann ja nur schlecht sein, wenn ein Künstlerin, ein Künstler, Autor aufgefordert wird, sein eigenes Werk zu interpretieren. Das kann nicht zu guten Ergebnissen führen.
Wahrscheinlich nicht, genau. Ja, gut, also auf jeden Fall ein spannendes Lernangebot, was eben auch Spaß macht, weil es in dieser App so zur Verfügung steht. Genau, es gab auch im Rahmen dieser Veröffentlichung noch, war auch geplant eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe. Das war aber leider, ist der Corona-Zeit zum Opfer gefallen. Ich glaube aber, so ist die App auch entstanden und deshalb ist es jetzt gut, weil es die noch gibt. Die Ausstellung wäre ja jetzt schon vorbei gewesen.
Ja.
Und in Rahmen dieser geplanten Ausstellung wurde auch ein Stipendium für das Nichtstun vergeben.
Oh, wer hat denn das bekommen? Die glückliche Person.
Aber mehrere sogar. Ich weiß gar nicht, sechs drei Leute, glaube ich, 1600 Euro. Und die Bewerbung sah dann so aus, dass sie beschreiben mussten, was sie nicht, also was an folgenlosen Dingen sie tun würden. Und dann hat das eine Jury ausgewählt.
Voll schön, ja. Und hier mal auch eine Sache, die ich an Hamburg vermisse. Ich liebe das Museum für Kunst und Gewerbe.
Ja.
Ich hatte mal eine Zeit lang in den 90ern in St. Georg Süd gewohnt, an der Repsolstraße. Und da hatte ich so eine Dauerkarte fürs Museum für Kunst und Gewerbe. Also ganz toll.
Ja. Was würdest du machen, wenn ich dich jetzt auffordern würde, sozusagen bewirb dich mal und dann wirst du ausgewählt und hättest jetzt quasi auch die Aufgabe.
Oh, das ist echt schwer, weil ich glaube, ich würde mich nicht bewerben. Ich müsste warten, bis meine Kinder älter sind, weil ich möchte deren Ansprüchen ja auch gerecht werden.
Ja, und dann ist das schon wieder vorbei mit dem Nichts.
Ja, ne? Leider ja.
Leider, aber ist es ja auch schön, finde ich. Ja, kommen wir doch ganz direkt zum nächsten Lernangebot und das stellen wir auch nochmal vor.
Das Rätsel der Unendlichkeit. Was ist eigentlich die Unendlichkeit? Diese Frage bewegt viele von uns schon seit der Kindheit und sie übersteigt das Vorstellungsvermögen auch von Erwachsenen. Das Lernangebot Das Rätsel der Unendlichkeit vermittelt einen Zugang zu der großen Frage über die Mathematik. Es geht darum, was die Mathematik gemeinhin unter unendlich versteht und welche Regeln sie dafür aufgestellt hat. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Frage, was die Unendlichkeit eigentlich bedeutet, sondern auch, wie man Unendlichkeiten miteinander vergleicht und zu überraschenden Ergebnissen kommt. Dabei bietet die Mathematik aber weder eine end- noch allgemeingültige Lösung und behauptet das auch nicht. Vielmehr wird deutlich, dass auch die Mathematik diese große, komplexe Frage nur dann beantworten kann, wenn sie mit viel Kreativität und Lust am Denken eigene Regeln aufstellt. Das Lernangebot Das Rätsel der Unendlichkeit lässt uns also auch ein wenig besser verstehen, wie Mathematik funktioniert. Es ist unter der Autorenschaft von Christian Seifert und Dennis Schmeckpeper an der TU Hamburg entstanden.
Ja, natürlich gibt es auch hier nicht nur einen Song, sondern gleich ein ganzes Album.
Das bot sich an für mich, ne? Aber ich sag gleich auch noch was dazu.
Ja, aber ich habe mir tatsächlich trotzdem einen anderen Titel ausgesucht.
Ah, ja.
Ja, und zwar Abschaffen, wie wir leben wollen. Mhm. Ich habe jetzt auch wirklich nochmal viel gehört und ich finde, ich lege mich fest, es ist mit das beste Album von euch, finde ich.
Wie wir leben wollen. Ah, sehr interessant.
Finde ich. Also ich habe das nochmal gehört und dachte, es ist so rund und es sind so tolle Songs darauf und ich habe es damals gerne gehört und jetzt nochmal neu. Aber ich zitiere es nochmal, darum lasst uns keine Angst mehr haben vor der Unendlichkeit, das müde Königreich ist weit, denn die Revolution wird am Ende den Tod abschaffen, abschaffen, abschaffen. Ja, vielleicht sagst du nochmal, was dich an dem Angebot interessiert hat.
Ja, erstmal war es natürlich ein bisschen eine Steilvorlage für mich mit der Unendlichkeit und unserem Album Die Unendlichkeit aus dem Jahr 2018. Ganz schön, dass du jetzt eine andere Zeile gefunden hast aus unserem Werk, wo das auch drin vorkommt, die Vokabel, die Unendlichkeit. Und da gibt es zwei Gründe, neben der Verbindung zu meiner Band. Erstmal hat mich das wirklich von Kindheit an irgendwie krass fasziniert, so diese Frage, wie die Weiten des Weltalls, wie, was ist das meiste und so und was kommt dann und wie weit geht das? Und jetzt ganz konkret ist es so, dass in meiner Familie alle, also meine Kinder und meine Frau, das sind also Mathe-Fans.
Aha.
Und ich bin da stehe ein bisschen außen vor. Ich war also in der Grundschule und da war ich eigentlich ganz gut in Rechnen und auch Mathematik. Ich habe irgendwann den Anschluss verloren. Ist auch echt so eine Glückssache. Was hat man für einen Lehrer? Total. Ich würde einfach mal sagen, ich nenne keinen Namen, aber ich hatte einen Lehrer, der war jetzt pädagogisch, Mathelehrer, der war pädagogisch nicht so, didaktisch nicht so toll. Ich war dann in so einer Lebensphase, 12, 13, 14, wo es mit der Pubertät so langsam losging. Ich habe einfach den Anschluss verpasst, als es in Mathe mit den Buchstaben losging. So A Quadrat plus B Quadrat und so. Da war ich schon raus und ich dachte, das wäre eine tolle Sache, so um anhand dieser interessanten Frage der Unendlichkeit da mal wieder einsteigen zu können.
Ja, ist es auch. Also ich glaube, das ist toll. Weil ich habe auch, ich fand das so schön, als da dran stand, das ist so die Kindheitsfrage, weil ich mich, man erinnert sich ja gar nicht an so viel, also ich nicht mehr an, aus der Grundschulzeit. Aber ich habe diese Szene noch vor Augen, als wir im Religionsunterricht über die Unendlichkeit gesprochen haben, Gott ist unendlich oder sowas, hat dann die Lehrerin gesagt. Und dann habe ich gefragt, aber das geht doch gar nicht. Alles hat einen Anfang und ein Ende, Frau Pähler. Und dann sagte Frau Pähler, nein, Nicola, das ist nicht so. Du musst dir das vorstellen wie einen roten Faden ohne Anfang und ohne Ende. Und das ist natürlich total, wie ich finde, ganz schlechtes Bild, weil ich habe gesagt, aber das geht ja nicht. Jeder Faden hat doch einen Anfang und ein Ende. Und ich finde, das ist so dieses menschliche Vorstellungsvermögen zu übersteigen. Und dann habe ich mir das Lernangebot jetzt auch nochmal angeguckt und die Mathematiker gehen da ja irgendwie anders ran. Und dann fand ich es wirklich verständlicher, weil sie gesagt haben, man kann immer noch sagen plus eins oder plus drei. Das kann man ja immer noch sagen, eine Menge kann immer wieder wachsen, wenn man nochmal eins dranhängt und das gar nicht mit so einem konkreten Raum oder sowas so zu verbinden. Und wir legen jetzt einfach mal fest, wir machen das so lange und hören nie wieder damit auf. Und das ist dann die Unendlichkeit. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist Mathematik und Philosophie liegen vielleicht gar nicht so weit auseinander.
Auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich habe Angst bei diesem Angebot, dass es mich intellektuell überfordert, aber auch da habe ich total Lust, das wirklich auszuprobieren.
Nee, das tatsächlich. Ist in der Tat, vielleicht bist du sogar ein bisschen enttäuscht. Also ich war es fast, weil es eigentlich nur zwei Videos sind. Es ist ganz, ganz einfach.
Ja.
Und immer in dieser Einfachheit regt es an und dann sind da noch ein paar Verweise. Mhm. Da gibt es eben so Regeln und auch so Geschichten, mit denen das dann weitererzählt wird und man kann sich dann da so ein bisschen reinfinden. Also ich finde, es ist toll gemacht und es ist wirklich so, dass man die Mathematik versteht. Also so, dass das dann auch nochmal erklärt wird. Also wir definieren das jetzt einfach mal. Das ist ein großes, großes Regelwerk. Und das ist ja auch vielleicht das Faszinierende an der Mathematik. Das ist, man hat immer eine Regel, auf die man zurückgreifen kann. Das ist das Schöne.
Ganz verlässlich, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Menschen da sind, die sich an Regeln nicht gebunden fühlen, da können sie ihr Unwesen nicht treiben.
Das stimmt, genau. Da kommt dann jemand und sagt, sie haben aber die Regel Nummer 17 aus unserem Katalog vergessen. Was ja vielleicht auch noch ein Thema der Unendlichkeit ist, ist ja auch das Thema Tod, weil das ist ja sozusagen unsere Endlichkeit.
Das kommt auch, auch in dem von dir zitierten Text ist das natürlich das Thema.
Genau, also und das finde ich ist auch eine Frage, die uns ja gerade viel beschäftigt, weil es ja Menschen gibt, die irgendwie immer länger leben wollen und sogar auch welche, die sagen, wir könnten auch ewig leben. Ist das für dich eine Vorstellung?
Ewig leben? Nee, das ist eine Horrorvorstellung, eine Dystopie, aber 1000 Jahre würde ich gerne alt werden.
Du hast auch mal sowas gesagt, ne? Der Tod ist, ich bin nicht einverstanden mit dem Tod,
nee,
hast du gesagt.
Ich finde, es gibt ja so verschiedene, ich finde sogar zwei grundsätzlich verschiedene Empfindungen. Teile in meinem Freundeskreis, die sagen, ach, da langweile ich mich schon wieder und so. Und also manchen ist die Zeit zu lang und anderen ist die Zeit zu kurz. Mir ist die Zeit zu kurz und das finde ich jetzt gar nicht irgendwie toll von mir. Es ist einfach nur mein Empfinden und ich hätte gern ein bisschen mehr Zeit und in meinem Alter, jetzt bin ich 53, ist man natürlich auch schon einige Male mit dem Tod konfrontiert worden und für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis war der sehr frühe Tod, Krebstod meines Bruders und also das ist wahrscheinlich der Ursprung dieser Aussage. Natürlich bin ich nicht einverstanden damit, wenn ein Mensch mit 23 Jahren sterben muss und ich hätte gern ein bisschen mehr Zeit noch. Mhm. Ich denke mir so, es ist ja auch so, dass das Fiese ist ja auch, dass das Zeitempfinden ändert sich ja mit dem Alter. Das ist auch so eine Banalität, aber es ist ja wirklich so, man erlebt das ja schon, dass die Tage schneller vergehen als damals, als man Kind war, wo es diese unendlich langen Sommertage gab, wenn man da irgendwie Spielplatz war oder im Stadtpark in meinem Fall. Und das ist ja ganz gemein, dass das, je mehr Zeit vergangen ist, desto kürzer wird die verbleibende.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal in den Kontext setzt, weil man natürlich, also da stimme ich dir total zu, ein ganz anderes Verhältnis zum Tod oder eine ganz andere Wahrnehmung des Todes hat, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand zu früh, also aus dem Leben gerissen worden. Man wollte selber auch vielleicht noch Dinge mit diesen Menschen erleben. Und trotzdem ist es auch bei älteren Eltern, das ist ja das Thema, was wir alle jetzt irgendwann auch haben. Also so damit nicht einverstanden zu sein, ist schon total nachvollziehbar, weil es immer ein brachiales Erlebnis ist. Aber ich fand es ganz schön, ich habe neulich gehört, wenn wir dieses Ende nicht hätten, wir würden ja überhaupt nichts mehr machen, weil uns ja gar nichts mehr antreibt. Also
ja, natürlich. Es ist ja auch, nein, also wirklich dieser Trend von diesen meist ja auch superreichen Menschen, die ihr Leben so ausdehnen wollen, das finde ich ganz grausam. Das ist diese Hybris von diesen ganzen Musk-Typen. Man sieht ja, wo das hinführt. Ja. Faschismus führt das. Und und bitte nicht, ja, für mich.
Wir haben auch wie jeder Podcast eine kleine Rubrik.
Ah ja, sehr gut.
Und du darfst darauf antworten, gerne sehr spontan, aber du darfst auch nachfragen oder nochmal sinnieren. Sie heißt Lernen oder Lernen.
Wie heißt sie?
Lernen oder Lernen.
Also zweimal das gleiche Wort, okay.
Aber es ist jeweils, du wirst es hören. Also ich glaube, ja, es ist ganz einfach. Und du hast auch einen Joker, wie sich das gehört. Oder Lernen? Lernen durch Lesen oder Lernen durch Zuhören?
Oh, das ist ja schon die sehr schwere Frage. Mein Impuls wäre beides zu sagen.
Aber du musst, sollst
ich
dich
muss
entscheiden.
Mich entscheiden, dann entscheide ich mich fürs Zuhören, weil ich, das ist irgendwie so das Tolle, wenn man in einer Band spielt, man hat so viel mit Menschen zu tun und ich höre gern zu tatsächlich. Ich glaube, auch deshalb mache ich meinen Reflektor-Podcast, weil ich wirklich Leuten gern auch zuhöre. Und ich finde, allgemein wird zu viel gesendet heutzutage und zu wenig empfangen.
Ja, und es ist ja auch tatsächlich beim Zuhören, es war mal die Rede davon, dass es verschiedene Typen gibt, manche besser lesen können oder manche besser zuhören können. Mhm. Aber dieses Hören, also du hast ja auch gesagt, du hast gerne Podcasts gehört, deshalb habe ich es vermutet. Lernen neu anzufangen oder lernen aufzuhören?
Lernen neu anzufangen oder lernen aufzuhören? Was ist das? Ich finde aufhören gar nicht so gut. Also lernen neu anzufangen auf jeden Fall.
Schön. Lieber Fußball spielen lernen oder die Gartenbaukunst lernen?
Meine Kinder interessieren sich total für Fußball.
Oh je.
Ich habe mich nie für Fußball interessiert. 0,0%. Das war wirklich der Horror für mich, wenn im Sportunterricht dann Fußball gespielt werden musste und die anderen Jungs alle so total heiß da drauf und ich hatte immer so Angst vor diesem Ballkontakt und an die anderen so ranzugehen und jetzt muss ich es aber lernen, Fußball zu spielen, wegen meiner Kinder. Deshalb entscheide ich mich dafür.
Ach, das hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich, weil du hast, glaube ich, auch über die Abneigung dem Fußballspiel gegenüber, beziehungsweise vielleicht auch eher bestimmten Begleiterscheinungen, ne, die damit verbunden sind. Das weiß
aber
ich
es nicht. Ist ja auch so toll, wenn man dann irgendwie, dass man durch solche Sachen wie Kinder dann, dass das alles nicht mehr so eine Bedeutung hat, diese ganzen Gesten, die man irgendwann mal für sich besetzt und entschieden hat und dass man dann Sachen nochmal neu überdenkt. Und macht auch Spaß, Fußball zu spielen, muss ich jetzt sagen.
Schön.
Und gegen meine Kinder kann ich noch antreten.
Noch. Genau, die sind ja noch jung. Autodidaktisch lernen oder lernen durch Ausbildung?
Weil ich alles autodidaktisch im Leben gemacht habe, sage ich auf jeden Fall lernen durch Ausbildung.
Sehr schön. Machen und dabei lernen oder erst lernen und dann machen?
Da gehe ich nun wiederum auf meine eigene Erfahrung zurück. Lernen und dabei machen, finde ich schon ganz gut.
Ja.
Und ist mir irgendwie auch näher. Das andere ist mir zu abstrakt dann.
Mhm. Lernen aus Fehlern oder lernen aus dem Erfolg?
Aus Fehlern lernen, finde ich total gut. Und auch Fehler einzugestehen. Das ist auch sowas, was sehr verloren geht, finde ich. Wieder verloren geht, was glaube ich früher im Zeitalter dieser ganzen schwarzen Pädagogik No-Go war und was dann irgendwann ein bisschen weicher würde und was jetzt wieder verloren geht.
Lernen an der Elbe oder lernen an der Spree?
An der Elbe, sagt mein Hamburger Herz.
Das wollten wir hören, danke. Essen bei der Podcast-Aufnahme oder lieber nachher?
Lieber nachher.
Gut, das passt jetzt natürlich eigentlich gar nicht mehr in Lernen oder Lernen, aber wir
Was
sind
kommt
ja,
jetzt?
Ja, das ist, ich habe eine Überraschung für dich.
Oh.
Und zwar, wir sind ja nicht bei Alles gesagt. Da wird ja, kennst du den Podcast?
Alles den kenne ich, ja, ne? Da wird penetrant gegessen.
Ja, und das, also mich stört's ein bisschen. Und
ich finde es ganz unmöglich.
Ja, ich bin ja, sollen, freundlich, aber.
Sollen die machen, wie sie wollen, aber ja.
Ja, und sie reden ja auch über was, was man nicht sieht, und das ist immer auch so ein bisschen Feinkost und so weiter. Aber ich, wir haben zwei Gemeinsamkeiten. Wir mögen es nicht beim Podcast zu essen, und wir haben einen gemeinsamen Lieblingsjoghurt. Ich nenne die Marke nicht, weil wir hier bei einer Hochschule sind, aber ja. Er ist stichfest und ist mit Haselnuss.
Oh wow. Oh. Woher weißt du das? Habe ich das irgendwo mal erzählt?
Ich habe mir natürlich ein paar Podcasts angehört.
Und da hab ich, aber das ist
du
super.
Hast bei dem Podcast Opiumhölle von der Band Der Bürgermeister der Nacht die exklusive Frage nach deinem Lieblingsjoghurt beantwortet. Und das ist wirklich schön gewesen, weil ich dachte, den gibt's ja gar nicht mehr.
Gibt es noch, ne?
Und ich war dann einkaufen und habe ihn entdeckt.
Toll.
Und im Kühlschrank vor hungrigen Mündern habe ein Schild dran gemacht, bloß nicht essen. Ich habe aber auch einen probiert, weil ich ihn ja auch gerne mag. Ich finde, er ist nicht ganz so, der ist ja jetzt auch vom Design her, das war ja immer so halb abgeflacht.
Die Verpackung ist anders, ja.
Die Verpackung ist
das irritiert mich auch, aber ach, was soll's, ich bin auch irgendwie Redesign offen,
ja.
Aber das mache ich jetzt, wo wir eben so drüber abgelästert haben, mache ich dir sofort auf.
Ich kann mich nicht so frei. Also ich habe auch noch einen dabei.
Und nimm dir doch auch einen.
Ja, okay, dann nehme ich mir auch, essen wir jetzt einen. Das Haselnuss-Podcast.
Das ist so toll, dieses stichfeste.
Also, hab's aber auch, glaube ich, noch einen Löffel dabei.
Guten Appetit.
Ja, guten Appetit, Jan.
Ist köstlich, oder?
Ja, also ich weiß nicht, findest du, dass er genauso schmeckt wie der, den es mal...
Nein.
Nee, ne?
Ist ein bisschen weniger stichfest.
Er ist ein bisschen, ja, das kann aber auch damit zu tun haben, dass er jetzt schon ein paar Stunden nicht mehr im Kühlschrank ist.
Meinst du? Glaube ich nicht.
Ja.
Ich glaube, aber der Haselnussgeschmack ist schon hervorragend.
Ja,
ich bin gar nicht so ein Haselnuss-Fan, aber... Mit in diesem Joghurt hervorragend. Ich würde mir niemals ein Haselnusseis zum Beispiel bestellen, wenn ich die Auswahl, da würde ich sogar irgendwas völlig Banales wie Vanille vorziehen.
Ja.
Aber in diesem Joghurt hervorragend.
Ja.
Ich stelle ihn jetzt aber wieder weg, dann, weil sonst bin ich ja genauso wie das, was ich eben kritisiert habe.
Du hast jetzt ein bisschen Zeit, weil ich jetzt das dritte Lernangebot vorstelle.
Gut, dann mache
Von daher kannst du weiter.
Schlinge ich den runter.
Genau, es geht um das Lernangebot, was wir wie alle auch kurz vorher noch einmal vorstellen.
Im Projekt Sci-Fi Visions geht es vor allem um das Denken von Zukunft. Die Idee ist, Science Fiction zu nutzen, um mit Was-wäre-wenn-Experimenten über die Zukunft und deren Gestaltung nachzudenken. Dabei beschäftigen die MacherInnen unter anderem folgende Fragen. Werden wir in einer gerechteren Gesellschaft leben? Werden wir arbeiten oder übernehmen Maschinen? Werden wir noch wir sein oder so etwas wie Menschen 2.0? Neue oder sich verändernde Technologien fordern uns. Ihre Auswirkungen abzuschätzen fällt schwer. Fiktionale Erzählungen lassen uns neue Blickwinkel einnehmen und zeigen uns damit auch, wie wir selbst handeln können. Jede Lerneinheit in diesem Angebot hat für ein bestimmtes Thema einen Science-Fiction-Film ausgewählt, der die Diskussion anregen soll. Darunter sind bekannte Werke wie I, Robot von Alex Proyas, Der Marsianer von Ridley Scott oder The Circle unter der Regie von James Ponsold nach der Romanvorlage von Dave Eggers. Sci-Fi Visions ist ein kooperatives, offenes Lernangebot der TU Hamburg und der Hafen City Universität, entstanden unter der Leitung von Dr. Lars Schmeinke.
Auch hier gibt es einen Text, und da tatsächlich bin ich auf das Album Die Unendlichkeit wieder gekommen. Da gibt es den sehr, sehr traurigen, wunderschönen Song, wie heißt der jetzt? Wo es um die Zugfahrt geht.
Unwiederbringlich.
Unwiederbringlich, danke. Das habe ich mich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Und da gibt es das Zitat, es gab noch keine Handys, es war alles Gegenwart, die Zukunft fand ausschließlich in Science-Fiction-Filmen statt. Ja, bist du Fan von Science-Fiction?
Total. Das war auch das erste Angebot, was ich mir als erstes aufgeschrieben habe von den dreien. Übrigens, guck mal hier, ne, habe ich jetzt in der Zeit wirklich runtergeschlungen, diesen Haselnuss. diesen, ganz kurz noch, Joghurt, ne? Alle Formen sind zulässig, habe ich meinem Duden nachgeguckt.
Okay.
Du kannst sagen, der Joghurt, das Joghurt oder sogar die Joghurt wäre korrekt. Ja, wundert
was sagst
mich auch.
Du?
Ich sag der oder das im Wechsel, je nach.
Für mich immer der.
Für dich immer der. Ja, Entschuldigung, zurück, ja. Science Fiction geht auch für die ganze Band. Wir sind totale Science Fiction Fans und deshalb fiel mir das sehr leicht, dass dieses Angebot auszuwählen. Und ich finde aber natürlich auch interessant, dass diese Science Fiction Vision hier auch mit Verantwortung verbunden werden, weil das ist ja das, was Science Fiction, da bin ich jetzt schon wieder bei Menschen wie Musk und ihren Projekten, zu den Mars zu fliegen, das ist ja irgendwie so eigentlich eine tolle utopische Idee, aber die wird plötzlich mit so einem völlig abgekoppelt von allen utopischen und sozialen Gedanken. Es geht nur noch um so ein höher, schneller, weiter und das kann ja eigentlich nicht die Idee sein, finde ich. Und da finde ich total spannend, wie man das dann mit diesen Filmen verbindet, die da genannt sind. Und
Es heißt ja in dem Zitat, was ich deswegen auch rausgesucht habe, die Zukunft fand ausschließlich in Science-Fiction-Filmen statt.
Stimmt, ja.
Das ist ja eigentlich, eigentlich so, dass man, also dass das Angebot auch so angelegt ist, dass man sagt, ja, man kann sich diese Filme angucken, aber eigentlich um über die Gegenwart zu lernen. Also eigentlich, und ich habe auch sogar mal gehört von jemandem, der sich viel mit Science Fiction, der sagt, Science Fiction is all about present. Es geht eigentlich um unsere Gegenwart, die da vielleicht schon in Dystopie oder Utopie verhandelt wird, aber die gibt uns ja auch, sie geben uns ja Gelegenheit, die Science Fiction Romane oder Filme darüber zu sprechen.
In dem Zitat von dem Text von Dirk ist das vielleicht auch so ein bisschen so, weil in dem Alter, in dem der Protagonist, in dem auch wir uns damals befanden, war die Zukunft einfach nicht so ein Thema. Und ich glaube, jetzt macht man sich anders Gedanken darüber, sowohl in unserem Alter als auch in unserer Zeit. Und das ist damit so ein bisschen gemeint. Aber andererseits, klar, in Science-Fiction-Filmen, die sind natürlich immer auch politisch, finde ich, und setzen sich damit zusammen, was ist eigentlich in unserer Zeit hier los und worauf sollte man da schauen? Die Filme jetzt, ich kenne die alle, finde die auch alle, habt ihr auch alle gern geguckt, sind, finde ich gerade interessant, weil das sind jetzt nicht die ganz großen Dinger, das, da wären natürlich zu nennen Space Odyssey von Stanley Kubrick und Solaris von Tarkovsky, aber ich finde das total interessant, was anhand dieser Filme dann wohl festgestellt wird, die hier genannt sind.
Genau, es waren da jetzt auch nur eine Auswahl, die ich genannt habe von dreien. Ich glaube, es sind noch weitaus mehr.
Ah ja, okay.
Also man kann auch gut sein, dass die dann noch dabei sind, das habe ich jetzt gar nicht so genau verfolgt. Aber es sind eben alles Filme, die jetzt auch noch relativ frisch sind und natürlich diese Themen haben. Weil
bei
eben
mir,
auch,
Entschuldigung, bei mir ist auch immer, ich bin ja aus Zeitgründen selten im Kino, aber Science-Fiction-Filme versuche ich immer mitzunehmen. Wenn irgendwie so eine Großproduktion kommt, dann versuche ich die zu schauen.
Was fasziniert dich da so daran?
Ich glaube so die Möglichkeit zu der maximalen Distanz zum Hier und Jetzt erstmal, aber eben die Verbindung ist eben dann doch da und der Link dazu, wie wir eben gesagt haben, was sagt denn das eigentlich über unsere heutige Zeit?
Ja, ich habe auch mal gelesen, dass tatsächlich Leute wie Musk und die schon auch natürlich auf eine Art auch visionär sind, wenn auch jetzt inzwischen, wie sich herausstellt, zunehmend auf eine bedenkliche, dass die sich tatsächlich an ganz konkreten Science-Fiction-Romanen orientiert haben für die Dinge, die sie dann weiterentwickelt haben, also das rausgelesen haben. Das finde ich total interessant, also das nachzuverfolgen. Was haben sie, wo haben sie sich denn da bedient und wo sind sie rangekommen? Aber es gibt ja auch eben viele, auch unter den genannten Filmen, die dann wirklich auch das im Sinne einer Technikfolgenabschätzung zu sagen, also gerade weil wir so in die Zukunft gucken können, bietet das auch ein anderes zu sagen, vielleicht wollen wir es so gar nicht. Wie es in dem Film dargestellt ist, ne?
Mir fällt gerade auch noch ein Science-Fiction-Romane. Ich bin ein Riesenfan wirklich von Kindertagen an, von H.G. Wells, also die Zeitmaschine, Krieg der Welten und so. Auch beides interessant verfilmt, so, wo auch viel Politisches dann gerade diese tolle Verfilmung von der Zeitmaschine, da wurde ja jeglicher politischer Aspekt rausgenommen und
trotzdem eine super Verfilmung und ein super Roman und man kann dann eben sich mit beiden auseinandersetzen und fiel mir nur gerade ein, also spielt schon lange eine Rolle bei mir, Science Fiction, also schon auch lang, bevor wir mit der Band irgendwie befasst waren und fand ich einfach immer toll. Also auch in seinen trashigen Aspekten, die es ja auch gibt bei Science Fiction, ich war da immer Fan von.
Ja, ich habe mir das auch sofort vorgestellt, dass du das bist, weil ich finde, also da habe ich auch mal mit jemandem drüber gesprochen, dass Science Fiction so ein bisschen jetzt in dieser Debatte, die sowieso, wie ich finde, total bekloppt ist, auf Deutsch gesagt, also Hochkultur und so weiter, nie so richtig den Status hatte. Und was natürlich überhaupt nicht berechtigt ist. Aber das ist ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit Comics.
Ne? Ja, und du bist auch ja auch das große Leidenschaft auch von unserer ganzen Band. Ich glaube, das geht auch immer darum, so diese randständigen Sachen, die zu erkunden und das zu überprüfen, ist denn das eigentlich wahr, dass das Schund ist? Ich komme ja noch aus einer Generation, einer meiner besten Grundschulfreunde, der durfte keine Comics lesen. Die Eltern waren Lehrer. Der Vater war Lehrer und er durfte keine Comics lesen. Ich dachte damals schon, was für ein Schwachsinn. Aber so war die Zeit damals. Und das ist ja ganz interessant, wenn man heute dann diese Kinderbücher überprüft, die dann angeblich wertvoll waren. Vielleicht waren die viel weniger wertvoll als die Comics.
Mhm. Ja, das ist eine wirkliche Abwertung. Und wenn man sich die Filme anguckt, also ich selber eher immer so, konnte mit Science Fiction überhaupt nichts anfangen und habe das dann auch mal hinterfragt. Und dann habe ich ein tolles Experiment gemacht. Ich habe damals noch auf Twitter Menschen gefragt, was, wenn ihr noch nie einen Science Fiction Film gesehen habt, ich habe eine Filmreihe für uns zu Hause gemacht und habe gesagt, nennt mir bitte 10 Filme, die besten. Und da kamen total viele Rückmeldungen, also so Menschen, die da total begeistert waren. Und wir haben eine richtig tolle Filmreihe. Ich bin wirklich richtig, und mein absoluter Lieblingsfilm dabei war Arrival. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja. Schön.
Ja,
sehr schön.
Also das ist, weil es auch eben sehr viel mit Sprache zu tun hat. Ne? Es geht ja um eine Linguistin, die dann außerirdisch.
Der ist so 2015 ungefähr.
Ja,
oder
kann gut sein, genau. Also das war großartig. Und das war wirklich ganz toll, weil es total Unterschiede. Wir haben auch alte Filme von Fassbinder, gibt es ja auch einen Science-Fiction-Film.
Oh ja, Welt am Draht. Ja. Ganz, ganz toll. Ist ja eigentlich die Vorlage für Matrix gewesen. Eine Sache noch zu Science Fiction, dann in diesen trashigen Aspekten und auch Comics, man muss ja sagen, was ja für Teile dieser Welt gilt, weil ich fand das ganz interessant, als du meintest, das hat dich nie so interessiert, das ist natürlich auch eine sehr männlich determinierte Szene und Welt gewesen, also das fällt mir vor allen Dingen auf, ich bin ein riesiger Disney-Fan, Donald Duck, Mickey Mouse und so und das ist schon interessant, wie wenig positive Frauenfiguren es da gibt. Also das, wenn ich heute sowas nachlese, das und so wird man dann auch geprägt, das fällt einem dann nicht auf und das ist schon ein bisschen schade dabei natürlich.
Ah, stimmt. Aber ich habe es wirklich noch nicht unter dem Aspekt gesehen, aber es ist tatsächlich genau das. Und Arrival hat ja als Hauptcharakter auch eine Frau. Das ist eine Frau, die dann mit einem Physiker zusammen, was mir auch sehr gut gefallen hat, dass sie zusammengearbeitet haben.
Ja, das ist auch so ein toller Film, weil er so ein Plädoyer für die Wissenschaft und für den Geist ist und weil das nämlich nicht in einer stumpfsinnigen Ballerei endet, wie oft bei anderen Science-Fiction-Geschichten, das finde ich auch so sehr uninteressant, diese Kampfgeschichten dann immer und so, das finde ich nicht so spannend.
Ja, ich glaube, das war auch das, was mich nicht so angesprochen hat. Du hast gesagt, du hast alle gesehen, die ich eben genannt habe. The Circle hast du auch gesehen? Oder
ja, aber da kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Der ist auch noch nicht so alt, ne?
Nee, der ist von 2017 und ich weiß auch gar nicht, ich habe das Buch gelesen, aber ich kann mich nicht so richtig erinnern,
Guck mal, das ist so interessant, weil den habe ich nämlich gestreamt und nicht im Kino gesehen und dann mein Gedächtnis ist leider nicht so gut. Und dann geht sowas zack irgendwie in den Orkus rein und.
Könnte aber auch damit zu tun haben, dass er, glaube ich, nicht so richtig toll war. Also, wobei was ich daran damals, als das Buch erschien, vor allen Dingen gab es ja auch viele, also ich glaube, auch literarisch wurde der jetzt nicht so gesehen, aber es geht ja letztendlich darum, dass eine junge Frau bei einem Konzern beginnt, den man sehr.
Ach, der ist
klar,
das,
mit Meta
genau.
Vergleichen könnte.
Jetzt habe ich, der ist schon, aber der ist irgendwie, das ist eine ganz tolle Idee, aber es ist verhoben, fand ich so ein bisschen.
Ja, aber was daran interessant war, war wirklich, dass man das liest und dann gedacht hat, naja, so, also das ist ja zum Teil schon so. Also das ist wirklich, Science Fiction is about the present.
Mhm.
Und ich glaube, wenn man das jetzt nochmal liest, sind nochmal mehr Dinge eigentlich schon passiert. Und du hast ja auch eben von Musk und so weiter gesprochen. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, sich dann an solchen Geschichten nochmal darüber nachzudenken, wollen wir das denn eigentlich?
Mhm.
Und was ich mir, also deshalb, es gibt ja einen breiten Konsens, dass wir das, was jetzt aus unserer Kommunikation gerade auch gemacht worden ist, dadurch, dass wir sie auf Plattformen verlegt haben, die jetzt Menschen wie Musk und Zuckerberg gehören. Kannst du dir das erklären, warum wir das nicht tun? Also obwohl wir sind ja so ein bisschen sehenden Auges, würde ich sagen,
ja,
in so ein Unglück geritten, was uns jetzt wirklich vor die Füße fällt. Hast du eine Erklärung für?
Oh.
Das ist eine schwere Frage zum Ende.
Du, für mich sind das ganz einfach erstmal ökonomische Bedingungen. Wir sind als Band und auch ich mit meinem Podcast irgendwie darauf angewiesen, irgendwo stattzufinden. Und es ist nun mal so organisiert in diesem privaten Unternehmen. Und es ist sehr interessant, wie unkritisch viele Menschen damit umgehen. So, ich zum Beispiel habe für mich persönlich entschieden, jetzt TikTok nicht zu nutzen. Und dann kam dieser Kniefall von Zuckerberg vor der kommenden Trump-Administration, und da, das fand ich total gespenstisch, wie beweglich doch diese Konzerne dann sind, weil ich dachte so, diese Silicon Valley-Ideologie entspricht nicht der Trump-Ideologie, aber ist dann doch wunderbar übereinzubringen anscheinend, und das ist schon bitter.
Ja.
Ja. Aber es gibt irgendwie nicht wirklich ein Außen mehr. So. Also das ist, weiß ich nicht, wie.
Ja, ich finde, das ist eine total schwierige Frage, und ich habe ja viel mit Kommunikation zu tun und ich sehe das auch, und ich glaube auch, dass es jetzt nicht die Lösung sein kann. Wir finden da alle nicht mehr statt, weil ich auf der anderen Seite Social Media auch sehr große Potenziale und auch als großen Gewinn für unsere Kommunikation sehe, mit diesem auch zwei Wege, da sind tolle Dinge entstanden. Und trotzdem ist es eben wichtig zu sagen, gut, wir müssen nochmal gucken, wem gehören denn diese Plattformen, auf denen wir uns da bewegen.
Also genau, was ich halt finde, wir sind ja jetzt nicht, wir sind ja nicht nichts, wir sind eine Demokratie, Deutschland und in Europa, und es gibt Möglichkeiten der Regulation. Ich meine, das klingt immer so unsexy, sowas zu sagen, und dann kommen ja auch Leute wie J.D. Vance und sagen, das ist ja alles diktatorisch, aber ich finde es ganz normal, dass man, dass die Gemeinschaft, der Staat ist ja nichts anderes als die Gemeinschaft, sich mächtigen Konzernen gegenüber regulatorisch entgegenstellen kann. Und das wurde halt lange Jahre, den ganzen neoliberalen Geist der 90er entspringend, nicht gemacht. So. Da wurde halt gesagt, der Markt regelt alles. Und jetzt sieht man ja, was mit dem Markt passieren kann, wenn er sich mit so reaktionären Kräften verbindet.
Ja, ich bin ja grundsätzlich optimistisch und glaube noch, dass es vielleicht auch noch eine gute Bewegung geben könnte. Wir sind ja hier bei der Hamburg Open Online University, und dieser Offenheitsgedanke, den finde ich schon, also gerade jetzt auch im Sinne dieser Plattform, die ja alles andere als offen sind. Und es gibt ja schon die Idee, eine Alternative ist ja schon längst erwachsen mit dem Fediverse und Plattformen wie Mastodon. Das Problem ist, dass das Netzwerk dort eben noch nicht funktioniert. Also dass man sagt, man erreicht vielleicht noch nicht die Menschen, die da sind. Aber und da würde ich jetzt tatsächlich einfach auch gerne nochmal Werbung für machen. Es ist in den, ich glaube jetzt vor gut einer Woche, die Initiative Safe Social gestartet, also wo sich viele Menschen zusammengetan haben, auch aus Kunst, Literatur, Medien, um zu sagen, wir müssen genau das stärken. Also wir müssen tatsächlich sehen, dass wir die offenen Netzwerke stärken. Und eine Idee ist, und die finde ich richtig gut, weil ich habe so das Gefühl, wir kommen nicht weiter, wenn wir jetzt alle die Plattform verlassen, tatsächlich auf plus eins. Also wir sind da, jeder wird da seine Entscheidung treffen und ich würde das auch niemals verurteilen, weil wir wollen Menschen erreichen und wir brauchen ja auch den Diskurs und jeder sagt, TikTok ist mir, da ist die Grenze. Aus verschiedensten Gründen, Zuckerberg, was der jetzt macht, das, ich gehe jetzt von Instagram. Ich bleibe, also ich glaube, bei X wird es mir schwerfallen, aber zu sagen, da bin ich, aber ich trage mit meinem Content auch dazu bei, dass dann diese alternativen Netzwerke gestärkt werden, indem ich da auch bin. Also und das ist vielleicht ein Ansatz, weil ich glaube, wir müssen da jetzt was machen. Also, und das ist einfach so wichtig, gerade weil wir über demokratische Bewegungen sprechen und ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Gut.
Ja. Man kann sich, es haben über 200.000 Leute jetzt schon unterschrieben und ich würde dem Ganzen, also es gab schon viele Bewegungen immer rein in dieses Mastodon. Es hat immer nie so diese Schlagkraft gehabt. Ich könnte mir vorstellen oder würde es auch mir wünschen, dass es gerade, weil es jetzt so krasse Formen angenommen hat, dass es dann auch wirken kann.
Ich gebe zu, dass ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Aber deshalb nehme ich das gerade alles total interessiert wahr. So, ich meine, es ist halt auch krass, wenn man das beruflich macht. Weißt du ja, sich mit sozialen Netzwerken benutzt, wie viel Zeit das frisst. Und aber trotzdem werde ich mich damit auseinandersetzen.
Ja, wir freuen uns, Jan Müller und Reflektor Podcast auf. Podcast kann man nämlich auch, da gibt es sogar eine eigene, ich weiß gar nicht, Instanz, um Podcasts dann auch zu teilen auf Mastodon. Also von daher würde sich das bestimmt lohnen. Und es ist auch ganz einfach, das habe ich immer wieder gehört, das sei ja komplex oder kompliziert und das ist es nicht. Also ich werde auch verlinken, einen Text, wie einfach es ist, sich bei Mastodon anzumelden.
Gut, sehr gut.
Und vielleicht ist das ja der Anfang einer Bewegung, also nicht jetzt hier aus unserem Podcast heraus, das würde ich uns beide dann gar nicht so überschätzen wollen, aber schon so, dass da auch eine gewisse Empörung jetzt sichtbar wird, finde ich, zu Recht. Also, weil es jetzt an einem Punkt gekommen ist, wo es wirklich sichtbar ist, dass das nicht sein darf. Und was für Folgen es auch hat, sieht man eben ja gerade in den USA. Wir haben jetzt drei Lernangebote durchgesprochen, lange gesprochen. Ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geguckt, wie lange. Es ist ja auch das Schöne, dass wir kein offizielles Ende haben. Aber möchtest du noch irgendwas loswerden?
Ich kann nur sagen, es hat mir sehr gut gefallen hier bei dir, bei euch. Und ich finde es schön, dass ich jetzt noch mehr erfahren konnte über diese Lernangebote. Ich habe ja so ganz intuitiv gesagt, das interessiert mich. Und jetzt interessiert es mich noch viel mehr. Und außerdem danke für die wunderbare Joghurt.
Ja, sehr gerne. Dann bleibt mir noch also ein paar Empfehlungen zu geben. Erstmal hört das neue Tokotronic-Album. Hört natürlich auch Reflektor. Es gibt ganz tolle Folgen, auch die alten, finde ich, kann man jetzt nochmal gut hören. Gerade in aktuellen Zeiten. Esther Bejarano. Ich finde, es passt total in die Zeit. Das ist ja eine Musikerin, die in Auschwitz im Mädchenorchester gespielt hat und bis zum Schluss wirklich eine ganz, also sie ist inzwischen leider verstorben, eine wunderbar und wichtige Zeugin war für das Nie wieder.
Das ist so schrecklich, dass diese ganzen Holocaust-Überlebenden jetzt natürlich zeitentsprechend, wir sprachen ja eben über Endlichkeit, wegsterben, aber Esther Bejarano hat wirklich bis zum letzten Atemzug, muss man sagen, gegen das Vergessen gekämpft. Sie hat ja eine Hip-Hop-Band dann mit über 90. Das muss man sich mal überlegen. Also wirklich irre und ganz toll. Finde ich schön, dass du dieses Interview ansprichst, weil das würde ich jetzt sagen, in all den Interviews, die ich gemacht habe, war das wirklich mein Wichtigstes. Und ja, und das, wo ich am meisten, obwohl ich jetzt informiert bin über die Zeit, was über die Verbrechen des Nationalsozialismus, wo ich trotzdem am meisten gelernt habe.
Ja, also abonniert auch Reflektor, um keine Folge mehr zu verpassen.
Gerne.
Unseren Podcast, der noch junge Aufstrebende, dürft ihr auch gerne abonnieren. Wir hoffen, dass wir uns alle bald auf Mastodon wiederfinden. Unter dem Podcast und mit Jan Müller. Schaut da also auch gerne mal rein. Und ja, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn uns noch mehrere Menschen kennenlernen. Danke allen, die bis hierhin zugehört haben und vor allem danke dir, Jan.
Ich danke für die Einladung. Vielen Dank.
Hamburg, was willst du wissen? Ist ein Podcast der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de. Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich. Musik: Jakob Kopczycki. Produktion: Christian Friedrich. Die Angebote der Hamburg Open Online University stehen allen frei zur Verfügung. Um unsere Lernangebote zu nutzen, musst du keine Voraussetzungen erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de.